Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Der HSV-Kalender.
Mit Tanja.
Sven.
24 Erinnerungen.
Und 24 Gästen.
Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk. Es ist Zeit, die siebte Tür für unseren HSV-Kalender aufzumachen. Und hinter dem verbirgt sich ein gern gesehener HSV-Talk-Gast, und zwar der Lars Pegelow vom NDR Hörfunk. Moin, Lars.
Moin, Sven.
Lars, ich muss sagen, als ich gehört habe, welches Spiel du dir ausgedacht hast, habe ich so ein bisschen innerlich zusammengezuckt. Das war ein ärgerliches Spiel in 1991 gegen Bayern. Ja. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich dir mal drei HSV-Bayern-Momente nennen, die mir so spontan in den Kopf schmeißen oder fliegen. Das ist zum einen der 14.12.74, du wirst dich bestimmt dran erinnern.
Ja, wer tut das nicht?
Mein erster Stadionbesuch gegen Bayern, 1-0, Peter Hidien, damals die ganzen Weltmeister, ganz großes Kino. Nicht ganz so groß war das Kino am 9.06.79, da würdest du dich dran erinnern, oder?
Ja, da war mein Bruder im Stadion. Das war das Meisterspiel, was ein bisschen mehr aus dem Ruder gelaufen ist.
Ja, ja, genau. Ich stand da an der Westkurve und als das dann losging, ich war 10 Jahre alt, aber nee, da war ich schon älter, da war ich schon 14 Jahre alt. Aber da habe ich das noch gar nicht so mitgekriegt, wie gefährlich das alles war. Und das hat man dann erst viel später mitgekriegt, dass es alles ja wie durch ein Wunder damals ja gut gegangen ist, keine Toten gegeben hat.
Ja.
Und das dritte Spiel, da kannst du dich auch dran erinnern, Bayern HSV 1982.
Ja, du meinst wahrscheinlich dieses legendäre 4-3 in genau. München. Na ja, klar, das war natürlich die Mutter aller HSV-Bayern-Siege, ne?
Ja, ich habe da eben nochmal nachgelesen und habe dann rausgefunden, das war der letzte HSV-Sieg im alten Olympiastadion gegen Bayern.
Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, danach begannen ja Jahrhunderte ohne HSV-Siege bei den Bayern. Ich habe das im Radio gehört, logischerweise, wo sonst damals, Waldemar Hartmann hat kommentiert und ich kann mich noch daran erinnern, die Bayern führten 3-1 und ich war sauer und habe das Radio ausgemacht. Habe es natürlich nicht durchgehalten und dann wieder eingeschaltet, kurz so 10 Minuten vor Schluss. Und da fiel gerade das 3-3 und was dann passiert ist, das wissen wir alle.
Das wissen wir alle. Und das war schön. Nicht ganz so schön war das am 5.5.1991, auch wenn das ein sehr denkwürdiges Spiel war. Dein HSV-Moment, Lars, wie bist du auf den gekommen?
Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe eigentlich sofort den Impuls gehabt, als du mich angesprochen hast, dass ich mir ein Spiel raussuche, was jetzt nicht unbedingt in meiner Reporterzeit liegt. Da ist ja auch viel, sind auch andere Begebenheiten drumherum. Das ist dann auch Arbeit. Und ich hätte mir es leicht machen können und irgendwie Karlsruhe raussuchen können vor ein paar Jahren. Das war ja ziemlich spektakulär, dieses Relegationsspiel. Aber ich habe an dieses Spiel da 1991 habe ich doch ganz besondere Erinnerungen, habe ich jetzt festgestellt. Und vielleicht, weil es eine Niederlage wurde, haben sich die so festgesetzt, weil es gleichzeitig so ein Hochgefühl war über weite Strecken dieses Spiels, das ich damals verfolgt habe im Stadion, und zwar in der Ostkurve. Es gab keine Karten mehr für die Westkurve. Bayern-Spiele waren immer ausverkauft, auch zu dem Zeitpunkt eigentlich, auch wenn es natürlich die Jahre waren, wo das Stadion nicht immer voll war, aber gegen Bayern Plätze in der Ostkurve ergattert. Es war ein herrlicher Frühsommertag. Der HSV hat die Bayern gejagt zu dem Zeitpunkt, hatte so eine Euphorie entfacht in den Wochen und Monaten vorher. Ja, und dann dieses Spiel, was, wie gesagt, auf der einen Seite total viel Spaß gemacht hat und dann ein wirklich tragisches, typisches Bayern-Ende genommen hat.
Das war ja diese Saison, bevor wir jetzt auf das Spiel nochmal genau eingehen, das war diese Saison mit Thomas Doll und Wuschi Rode, genau, die damals aus dem Osten ja nach der Grenzöffnung zum HSV gewechselt sind. Und Doll sollte ja später noch den HSV dann mit seinem Transfer, ja, auf Deutsch gesagt, den Arsch retten, finanziell gesehen. Diese Saison hat Thomas Doll ja spielerisch unheimlich geprägt durch seine Dynamik, durch seine Agilität. Ist dir das auch noch so vor Augen, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
Ja, total. Also das war das Jahr von Thomas Doll, der im Sommer kam vom BFC Dynamo. Ein paar Wochen Eingewöhnungszeit brauchten die Jungs da alle damals. Der HSV hat ja die Saison vorher unter Gerd Volker Schock nicht so überragend abgeschnitten. Es war, wenn man das einordnet, ja die Zeit nach Ernst Happel eigentlich, der ist ja 87 gegangen. Danach ging es noch einigermaßen. Ja, da haben sie sich so ein bisschen oben ein, zwei Jahre gehalten, die Jungs vom HSV, und dann in der Saison davor, 89, 90, ging es doch ziemlich nach unten. Da ging es so ins untere Mittelfeld. Ich glaube, 11., 12., da sind sie nachher geworden, sind dann noch ganz gut weggekommen. Ja, und dann kam eben tatsächlich Thomas Doll und hat so einen Schwung reingebracht wieder und hat so eine Spielfreude und so eine Begeisterung rund um den HSV entfacht. Und wenn man so langsam sich zubewegt auf dieses Spiel, dann war es so, dass der HSV im Frühjahr 1991 10 Spiele in Folge nicht verloren hatte, und die drei Spiele davor, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, das war ein 6:0 in Frankfurt, ein 4:0 zu Hause gegen Dortmund und ein 4:1 auswärts bei Hertha. Also 14:1 Tore in drei Spielen, und so ist der HSV dann mit voller Begeisterung in dieses Spiel reingegangen. Vierter gegen Dritter. Und wenn man nochmal einen Blick auf die Bayern wirft zu dem Zeitpunkt, die waren dann zwar in Anführungsstrichen nur Dritter und nicht so sehr Serienmeister wie heutzutage, aber die hatten auch eine überragende Truppe. Und die hatten da auch drei Weltmeister in der Mannschaft von 1990. Die waren im Champions League Halbfinale, sind da ganz knapp ausgeschieden gegen Roter Stern Belgrad, das damals diese Supertruppe um Prosinecki. Die hatten dann noch Effenberg dazu, die Bayern, und Breen Laudrup. Das war eine Supertruppe. Ja, und der HSV hat sie am Schlawittchen gehabt.
Ja. Ja, kommen wir mal auf dieses Spiel. Das ging ja eigentlich los, ja, wie man so Spiele gegen Bayern kennt, so frühes Gegentor. Und ja. Die ganz große Euphorie war so ein bisschen dahinter, ne?
Ja, genau. Das war ein sehr, sehr frühes Gegentor durch Stefan Reuter, der nun wirklich nicht als Torjäger bekannt war. Das ist einer von den drei Weltmeistern gewesen von den Bayern. Der hat relativ zügig das Tor geschossen. Es ging auch noch auf die Ostkurve. Und ich stand dann da. Natürlich waren da auch, sagen wir mal, so ein, zwei Blöcke weiter standen auch die Bayern-Fans, die da waren. Die haben natürlich gejohlt, ist klar. Ansonsten war das ein früher Stimmungsdämpfer. Aber was dann eigentlich passiert ist auf dem Platz, das war relativ früh, so nach 10 Minuten dieses Tor. Ich sag mal, von der 10. Minute bis zur 87., 88. ungefähr. Das war wirklich ein Fußballfest. Und der HSV hat angetrieben von Thomas Doll so aufgezogen, dass das war wirklich stark. Und da ist, ich meine, wenn wir heute so ein bisschen verklärend auf diese Zeit gucken, hinten stand halt dieses wunderbare Verteidiger-Duo mit Beiersdorfer, Kober, die alles weggegrätscht haben. Bushirode, hast du schon gesagt, dazu. Das war ein tolles Spiel. Fast die ganze Zeit.
Als ich mich da auch so ein bisschen eingelesen habe, musste ich ganz breit grinsen, als ich den Namen des 1:1-Torschützen gelesen habe. Nando, das wandelnde O-Bein. Ich habe von dem eigentlich nicht mehr viel vor Augen, bloß dass du da, also da konnte man aufrecht zwischen den Beinen durchgehen. So breit war das da. Das habe ich so von Nando in Erinnerung. Ich glaube, das war so der erste Brasilianer beim HSV, ne?
Ja, später gab es dann noch Amazon. Ja. Jetzt müsste ich mal überlegen. Ja, ich glaube, das war wirklich der erste Brasilianer, den sie hatten. Und der hatte unglaubliche O-Beine. Und der ist nachher noch zu Berühmtheit ja gekommen, weil der in seinem Haus zu Hause, wie sich herausstellte, Geld eingemauert hatte, was dann vergammelt war hier in Hamburg. Also das war meine Geschichte abseits des Fußballplatzes. Aber der hatte, wie soll ich sagen, hatte der so großartige fußballerische Qualitäten, weiß ich nicht. Das war aber ein totaler Knipser. Ja. Und dieses Tor, was er dann geschossen hat, nach einer halben Stunde zum 1:1, er hat auch 12 Tore in der Saison geschossen. Ich weiß nicht, von wem der Pass kam. Jedenfalls ist er geschickt worden. Und so gefühlt von der Mittellinie ist er dann alleine auf Raimund Aumann dazugelaufen. Und er war eigentlich O-Bein-bedingt, glaube ich, auch nicht besonders schnell. Und ich weiß noch, wie er loslief. Und ich dachte, so, jetzt kriegen die Bayern ihn. Okay, aber jetzt kriegen sie ihn. Aber jetzt kriegen sie ihn. Und dann war er dann an der Strafraumlinie und hat den Ball, weil er ihn immer noch hatte, dann ganz trocken reingeschoben zum 1:1. Das konnte er halt. Also vor dem Tor war er eiskalt. Ja. Und das war der Ausgleich.
Herrlich. Du könntest auch wieder mal kommentieren, muss man sagen. Das hätte, die Szene hat man so richtig schön vor Augen, wo du das jetzt sagst. Ja, und das 2:1 hat dann, ja, auch jemand, der jahrelang für den HSV geknipst hat, wie kein zweiter, der erfolgreichste Pole beim HSV geschossen.
Ja, genau. Ja, da, genau. Das war Jan Furtok, das war ja nicht der einzige Pole beim HSV zu dem Zeitpunkt. Es gab auch noch Waldemar Matyschyk, ja. Defensives Mittelfeld. Auch einer, wo man sagt, ehrlicher Arbeiter, würde ich sagen, aber so fußballerisch, boah, da mussten wir so als Fans damals mussten wir schon einiges hinnehmen, würde ich sagen.
Also Koba, Matyschyk als aber, dynamisches Duo fußballerisch, das war schon Ballett, ne?
Ja, aber wirklich. Aber gut, es gab eben auch tolle Fußballer in der Truppe, darf man auch nicht vergessen. Armin Eck war dabei beim HSV, Thomas von Hesen, der war allerdings in dem Spiel, glaube ich, verletzt. Lumpy Spörl natürlich und klar, Thomas Doll als Antreiber. Und der Furtok hat dann das 2:1 gemacht, der hat auch über 20 Tore geschossen, dann auch in der Saison. Das war sein bestes Jahr beim HSV und ich glaube, von den 20 oder 21 Toren hat er bestimmt mindestens die Hälfte von Dolly aufgelegt bekommen. Und ich würde, ohne dass ich es belegen kann, heutzutage immer behaupten, dass die Ecke zum 2:1 in der 87., dass die von Doll auch getreten wurde von der rechten Seite. Und irgendwie kam der Ball zu Furtok, der dann in so einem Scherenschlag, so einem Drehschlag den Ball, der als Aufsetzer kam, dann ins Netz befördert hat. Das war so um die 80. rum, glaube ich. 79. Und also das war hochverdient zu dem Zeitpunkt, weil der HSV so einen Druck gemacht hat, so eine Spielfreude hatte und dieses 2:1 sich verdient hatte. Und die 2.000, 3.000 Bayern, die da neben mir so im Block standen, die hatten wirklich nichts mehr zu melden. Und also, wenn man mal irgendwie einen Rekorder gehabt hätte und aufgenommen hätte, wie damals dann die 60.000 im Stadion, zieht den Bayern die Lederhosen aus, nicht gesungen haben, das war, also du brauchtest überhaupt, es war ja auch nicht überdacht, du brauchtest gar kein Dach, damit es so laut war, wie in einem geschlossenen Kessel es nicht hätte laut sein können. Also 60.000, die Haupttribüne nehmen wir, die Gegentribüne von der Westkurve müssen wir gar nicht reden und bei uns auch alle. Wir haben aus Leibeskräften geschrien, weil es einfach auch fällig war, dass die Lederhosen ausgezogen wurden. Ja, und Helmut Krug, aber der Schiedsrichter, war unerbittlich und hat das Spiel noch nicht abgepfiffen.
Hätte man tun sollen. Ja, Helmut Krug, auch so eine Schiedsrichterlegende damals. Wir haben ihn alle noch vor Augen. Ich auf jeden Fall. Ja, jetzt werden wir mal die Euphoriebremse anziehen und kümmern wir uns mal um die 87. Minute.
Ja.
Ja, da kam auch so ein Weltmeister, ne?
Ja, da kam auch so ein Weltmeister. Da kam Olaf Thon, also den Bayern gelang nicht viel, muss man sagen. Und also das 2:1, das Furtok-Tor, das fiel sozusagen auf mein Tor, in Anführungsstrichen vor der Ostkurve, das habe ich alles genau gesehen. Und was ich noch weiß von diesem 2:2 war, dass die Bayern den Ball so langsam über die Mittellinie rübergetrieben haben, aber auch nicht besonders weit, glaube ich. Und Olaf Thon hat dann aus 500 Metern, aber weil er über die Mittellinie war, waren es wahrscheinlich so 30, hat er einfach mal draufgezogen und das Ding hat so eine brutale Kurve genommen, so wie, keine Ahnung, bei Çalhanoğlu, bei diesem Freistoß gegen Dortmund mal, so ungefähr. Und das Ding rasselte da in den Winkel. Richard Goltz hat nochmal irgendwie, ist von 2 Metern auf 2,5 Meter, glaube ich, noch gewachsen, aber er hat das Ding nicht gehalten. Und das war so unwirklich in dem Moment, so in dieses Ganze, in diese Stimmung hinein, diese Euphorie, in dieses Gesinge und Gejubel, haut der da in der 87. den Ball in den Knick und du dachtest immer nur, okay, also wo ist jetzt der Gag an der Geschichte und wo ist jetzt der Schiedsrichter, der den Arm hebt, weil es irgendwie vorher Freistoß war oder irgendwie Abseits oder weiß der Henker. Ja, das war hart. Das war das 2:2. Da war natürlich der Dampf dann schon ein bisschen raus, aber zu einer, wie sagt man so schön, zum schönen Drama gehört dann auch dann am Ende wahrscheinlich der Heldentod und der kam dann auch noch.
Also, und wieder der, der es eigentlich gar nicht durfte. Wir sind uns einig, der Wahnsinn. Durfte eigentlich gar keine Tore schießen.
Der hat ja auch nie Spiel Tore geschossen.
2 Tore.
Ja, unglaublich. Also Stefan Reuter, der hat, ich habe es jetzt gerade nochmal recherchiert, der in seiner Bayern-Zeit insgesamt hat er 4 Tore geschossen und 2 davon in diesem Spiel. Stefan Reuter, der kam nochmal an den Ball rechts im Strafraum und hat den Ball dann ins lange Eck gehauen. ja, weiß gar nicht, ob das so eine 1000-prozentige Chance war. Auf jeden Fall hat er ihn 1000-prozentig getroffen und dann stand sogar 3-2 für die Bayern, 90. oder Nachspielzeit, und das Spiel war verloren. Und das war, also das war in dem Moment, als dieses Tor fiel, so ein Gefühl der Fassungslosigkeit, die sich da breit gemacht hat. Ich habe, ja, so ein bisschen war natürlich so links, mein linkes Ohr wurde so ein bisschen beschallt von den Bayern-Leuten da. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern es war einfach eine, so laut eben diese 61.000 vorher waren, auch ohne Dach, so erstaunlich war doch, wie leise so viele Menschen plötzlich sein können. Weil das, ich glaube, das allgemeine Gefühl war, das hat dieser HSV an diesem Tag nicht verdient. Ja.
Es gibt ja diesen,
ja, so war das.
Diesen Ausspruch, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, das ja, ja, gibt das vielleicht so ein bisschen wieder. Am Ende der Saison ist der HSV dann Fünfter geworden. Hätte man ja dieses Spiel gewonnen, vielleicht hätte man, hätte Fahrradkette, wir kennen das alle, oder wie Matthäus sagt, wäre Fahrradkette. Dieses Spiel 1991 war wirklich ein besonderes und ein großartiges. Du noch als Fan damals, wann hast du angefangen, dich beruflich mit dem HSV zu befassen?
1997 dann. Also ich bin da noch zum HSV geraten, als Felix Magath noch Trainer war, aber das war ja dann schon in den Endzügen. Also das war auch noch dann in diesem alten Volksparkstadion. Er hat ja dann seine Trainerkarriere beim HSV beendet müssen nach einem 0-5 in Leverkusen und dann ein 0-4 gegen Köln. Da habe ich, weiß ich noch, habe ich ein Interview mit ihm gemacht auf der alten Haupttribüne. Das war dann sein letztes sozusagen. Einen Tag später ist er entlassen worden. Und was man noch sagen kann vielleicht zu dieser Saison 90-91, das war ja dann im Grunde eigentlich die letzte gute für ganz, ganz viele Jahre. Also dann begann ja so diese 90er Jahre. Thomas Doll, du hast es ja gesagt, ist für 18 Millionen zu Lazio rumgegangen. Der HSV hat die Saison anständig beendet. Sie hätten oben noch eingreifen können. Kaiserslautern wurde ja da ziemlich sensationell Meister. Wenn sie die Bayern geschlagen hätten, wären sie vielleicht dabei gewesen. Am Ende ist so ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber trotzdem war die Saison so eine tolle Erinnerung, weil am Ende dann auch noch St. Pauli noch 5-0 geschlagen wurde. Aber eins muss man sagen, mit diesem 2-3 war im Grunde dann so der Traum von was Großem war beendet. Aber wenn er dann schon beendet war, dann auf zumindest sehr, soll ich sagen, tragische Weise, die, wenn ich jetzt drüber spreche, mir auch noch so ein bisschen Gänsehaut noch verursacht. Das war einfach ein ganz, ganz packendes, tolles Fußballerlebnis mit einem Kack-End.
Ja. So kann man das ganz deutlich sagen. Und ich muss noch mal sagen, das Ganze ist jetzt, 91 war es, also fast 30 Jahre her. Und du hast das so lebendig geschildert, als ob wir gerade live dabei gewesen sind. Ein toller Moment, auch wenn dann nicht ganz so erfolgreich wären. Ja, Lars, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Erinnerung und für diesen Moment, der ja auch zeigt, dass wir HSVer auch verlieren können. Vielleicht war das so der Anstoß dazu, dass wir es gelernt haben. Ich weiß es nicht. Aber ein toller Moment, toll erzählt. Herzlichen Dank, Lars.
Ich wünsche euch alles Gute, schöne Vorweihnachtstage und dass wir im nächsten Jahr wieder richtig so etwas erleben können. Fußballspiele mit vielen, vielen Zuschauern. Das wünsche ich uns allen.
Das wäre was ganz Großartiges. Herzlichen Dank nochmal. Und bis bald. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.